Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Hallo und herzlich willkommen zum Energate News Update. Wie immer, freitags fassen wir hier die energiewirtschaftliche Woche ein Stück weit zusammen, sofern das möglich ist. Und dazu begrüße ich heute hier an meiner Seite zum einen Ron Heinen. Hallo, grüß dich, schön, dass du dabei bist.
Hallo Ruben.
Und dabei ist auch Energate-Chefredakteur Christian Seelos. Hallo, schön, dass du dabei bist, hier von der Berliner Seite.
Na, guten Morgen, Ruben. Schön, dass ich heute dabei sein darf.
Und wie immer vergesse ich an der Stelle dann auch, mich selbst vorzustellen. Das erledigt ihr dann dankenswerterweise. Mein Name ist Ruben Bartke. Wir alle drei sind Teil der Energate-Redaktion. Und wie gesagt, schauen jetzt ein bisschen zurück auf das, was uns in den vergangenen Tagen beschäftigt hat. Vielleicht steigen wir direkt ein mit einem Thema, Chris, mit dem du dich beschäftigt hast in dieser Woche. Da geht es um ein Thema, was die Branche sehr polarisiert hat, Redispatch-Vorbehalt. Das ist Teil dieses Netzpaketes. Vielleicht, lieber Chris, stellst du uns einmal vor, was hat es damit auf sich, Redispatch-Vorbehalt, und warum ist das Thema so polarisierend?
Ja, wir haben ja hier, glaube ich, in den vergangenen Folgen schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Wenn man nochmal einmal den Kopf hebt und aufs große Ganze geht, es geht im Prinzip um eine bessere Synchronisation, heißt es oft, also eigentlich um einen gemeinsamen Ausbau von Erneuerbaren und Stromnetzen. Und da haben wir einfach in der Vergangenheit ein Problem gehabt, weil wir haben zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten. Die Erneuerbaren kamen recht schnell, die Netze eher langsam. Das hat die neue Bundesregierung schon im Koalitionsvertrag mit adressiert, dort eben genau dieses Ziel der Synchronisation von Erneuerbaren und Netzausbau reingeschrieben. Und jetzt hat ja zuletzt dieses Netzpaket, über das wir schon gesprochen haben, von Bundeswirtschaftsministerin Reiche, zwar ungewollt, aber das Licht der Welt erblickt. Und es zeigt sich darin so eine gewisse Lesart, dass man bei dem Versuch, diese beiden Geschwindigkeiten zusammenzubringen, es eher darum gehen soll, nach dem Netzpaket die Erneuerbaren, dann nehmen wir das Tempo raus und die müssen sich eher dem Tempo des Netzausbaus fügen. Und das hat für relativ viel Kritik gesorgt in der Branche, nicht nur bei den Erneuerbaren erwartbar, sondern auch bei großen Erzeugern wie RWE oder EWE, aber auch aus der Wissenschaft hat es deutliche Kritik gegeben. Prominente Energiewissenschaftler wie Felix Mattes oder Christoph Maurer haben sich darüber ausgelassen, Alternativvorschläge vorgebracht. Und jetzt gerade in dieser Woche kam auch dazu ein Brief der beiden SPD-Bundestagsabgeordneten von Amon Zorn, das ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion und zuständig für Energie, und die energiepolitische Sprecherin Nina Scheer haben sich gemeinsam an die weiteren Bundesminister und Ministerinnen der SPD gewandt und gesagt, wir warnen vor diesem Netzpaket, das könnte erhebliche Folgen für den weiteren erneuerbaren Ausbau haben.
Okay, da hören wir schon raus, da gibt es eine Menge noch zu diskutieren. Das Ganze geht ja auch zurück auf einen Leak aus dem Bundeswirtschaftsministerium, du hast es gesagt. Das ist also, können wir von ausgehen, jetzt nicht unbedingt bewusst gesteuert, diese Diskussion, aber sie ist in vollem Gange, das können wir, glaube ich, sagen. Dazu kommt, dass wir ja in dieser Woche auch nochmal einen Alternativvorschlag vorgelegt bekommen haben zur Diskussion. Und der kommt jetzt nicht von irgendjemanden, sondern interessanterweise von BET, einer der Beratungsgesellschaften, die auch im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums das Energiewende-Monitoring erstellt haben. Was kannst du uns zu diesem Vorschlag sagen?
Also erstmal ist der ganze Vorgang natürlich irgendwie total spannend, weil einerseits kommt eben dieses Netzpaket, das nach der Lesart des Bundeswirtschaftsministeriums sehr genau die Punkte, die in dem Energiewende-Monitoring festgehalten wurden, umsetzen soll. Und auf der anderen Seite kommen jetzt die Autoren oder zumindest ein Teil der Autoren des Energiewende-Monitorings und sagen, wir würden die Vorschläge, die wir da unterbreitet haben, aber anders umsetzen. Und das ist, glaube ich, durchaus auf jeden Fall schon mal erwähnenswert. Und lass uns doch mal reingucken, was sagt BET? Also die haben sich eben auch Gedanken dazu gemacht, wie können wir den Ausbau der Erneuerbaren und den Netzausbau gemeinsam und besser aneinander anpassen. Und zwar so, dass der erneuerbaren Ausbau eben nicht abgebremst wird. Weil auch das stand im Energiewende-Monitoring deutlich drin. Wir brauchen einen weiterhin beschleunigten erneuerbaren Ausbau und dazu eben auch einen beschleunigten Netzausbau. Und wir haben eben tatsächlich das Problem, dass die Kapazitäten der Erneuerbaren die Kapazitäten der Netze deutlich übersteigen. Deshalb haben wir zum Beispiel immer wieder dieses Phänomen der Abregelung, im Fachjargon Redispatch genannt. Da werden Anlagen, gerade meistens dann im Norden, wo viel Wind ist, abgeregelt, obwohl sie eigentlich erneuerbaren Strom produzieren könnten. Aber die Netze können den Strom nicht abtransportieren. Dafür werden die Anlagenbetreiber bisher finanziell entschädigt. Auf der anderen Seite springen dann oft fossile Anlagen im Süden an, um den Strom dann dort zu produzieren. Also insgesamt eine volkswirtschaftlich ziemlich unsinnige Veranstaltung, aber notwendig. Und BET geht jetzt mit einem anderen Vorschlag rein. Die versuchen nämlich, die Netzkapazitäten besser nutzbar zu machen und auszulasten. Und der Kernvorschlag ist erstmal ganz generell, dass künftig erneuerbaren Anlagen nicht mehr einen Netzanschluss in einem vollen Umfang der installierten Anlagenleistung erhalten, sondern der liegt darunter. BET nennt das die systemdienliche Anschlussleistung, abgekürzt SAL, ist davon auszugehen, dass uns diese Abkürzung in der Zukunft öfter mal noch begegnen wird. Und BET hat keine konkreten Vorschläge gemacht, wie sehr letztendlich die Anschlussleistung des Netzes unterhalb der Anlagenleistung liegen soll. Aber sie haben trotzdem beispielhaft mal das in einem Modell durchgerechnet. Und da findet man dann doch ein paar Zahlen. Also bei der Solarenergie wären das dann nur 50%. Also das ist dann schon auch ein maßgeblicher Einschnitt. Bei der Onshore-Windkraft könnten es 70% sein. Und bei der Offshore-Windkraft hat BET mit 83% gerechnet. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Zahl, weil die Offshore-Windbranche hat sich in dieser Woche nämlich auch eigentlich genau zu diesem Phänomen zu Wort gemeldet.
Ja, zumindest hat sie sich zu Wort gemeldet mit zwei Studien, die ganz spannend waren. Eine Studie zum CFD-Design, das ist jetzt nicht unbedingt das Thema, könnten wir vielleicht auch gleich kurz drüber sprechen, wenn ihr wollt. Aber es gab eine Studie von BDEW und BWO, die einen Auftrag an Frontier Economics gegeben haben zum Thema Überbauung. Und da ist eine ähnliche Idee hinter, dass man den Netzanschluss nutzt, um möglichst viel Megawatt zu installieren. Hintergrund war ein Vorschlag des BSH, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Das war eigentlich kein Vorschlag, sondern es war eine Vorgabe, dass 20% pauschal überbaut werden müssen. Bei den Flächen N9.4 und N9.5. Das heißt, bei einem 1000 MW Netzanschluss hätte man Windanlagen für 1200 MW bauen müssen. Und das kam branchenweit relativ schlecht an, weil diese 200 MW kosten natürlich Geld. Und Frontier Economics hat sich jetzt angeguckt, ist das überhaupt volkswirtschaftlich sinnvoll, 20% pauschal vorzugeben? Und das Ergebnis da war, nein, ist es nicht. Es ist sehr flächenspezifisch. Man muss sich das immer für den einzelnen Fall angucken. Und die kommt zu dem Ergebnis, volkswirtschaftlich macht es Sinn, 5-10% je nach Fläche vorzugeben. Und diese 20% sind sogar volkswirtschaftlich schädlich. Also das nur mal so in den Raum geworfen. Das ist also sehr spezifisch und das muss dann für den jeweiligen Fall ausgerechnet werden.
Also wir sehen schon, da gibt es an verschiedenen Stellen tatsächlich Ideen und im Mittelpunkt steht bei all dem, die Auslastung im Netz irgendwie zu erhöhen. Ja, so viel Strom wie möglich zu transportieren mit so wenig Netzausbau wie möglich. Das ist der Kern, den ich da so sehe.
Ja, und interessant ist aber, glaube ich, tatsächlich doch auch eine Unterscheidung, die beiden Konzepte, in dem Fall quasi die Überbauung oder eben die systemdienliche Anschlussleistung, unterscheiden sich eben doch, weil der Vorschlag von BET soll eigentlich eher dahin führen, dass nicht möglichst viel Leistung installiert wird, sondern dass die Anlagen optimiert laufen. Geht also einerseits darum, Anreize für Speicher zu nutzen, denn dann für die Strommengen, die quasi oberhalb dieser systemdienlichen Anschlussleistung liegen, gibt es eben neue Anreize, die anders zu vermarkten. Zum Beispiel über Speicher, könnte aber auch Power-to-Heat sein, gegebenenfalls auch Elektrolyseure oder auch eine Direktbelieferung. Also da werden sozusagen ganz neue Marktmodelle mit gepusht. Und ein anderer Anreiz, der eben entstehen soll, ist die Anlagen anders zu konfektionieren, nämlich so, dass sie stetiger Strom liefern. Also kleinere Rotorblätter, die eher dafür sorgen, dass der Strom kontinuierlich geliefert wird, dafür in der Spitze nicht so viel. Also es ist eine Umdrehung des Konzepts.
Das ist ja beim Offshore auch ein Riesenthema mit dem Thema Abschattungseffekten. Also wollen wir wirklich die Flächen, die in der Nord- und Ostsee vorhanden sind, da sind ja nicht so viele, wollen wir die wirklich mit Windenergieanlagen vollstellen, die sich dann gegenseitig den Wind klauen? Das ist ja eine sehr große Diskussion und auch da, glaube ich, ist es überlegenswert, ob das wirklich, also auch das ist Teil dieser Überlegung, ob es wirklich volkswirtschaftlich sinnvoll ist, Windenergieanlagen zu bauen, die dann weniger Strom produzieren, als sie eigentlich könnten. Also das ist natürlich auch so ein Aspekt, der da auch mit reingehört in diese Diskussion.
Wir sind heute hier super komplex unterwegs und steigen ganz tief ein in die Fragen des Marktdesigns und sehen, da ist auch recht viel in Bewegung. Jetzt würde ich gerne noch einmal mit euch auf diesen Redispatch-Vorbehalt gucken, weil das ist ja das Thema, wo wir gestartet sind. Und ich habe so verstanden, dass dieser BET-Vorschlag der systemdienlichen Anschlussleistung da ja ein Alternativkonzept ist. Da würde ich gerne, Chris, vor allem mit dir nochmal herausarbeiten, wo denn eigentlich die Unterschiede liegen. Kannst du uns so ein Stück weit ein Gefühl dafür geben, was jetzt die Vorteile wären von so einer systemdienlichen Anschlussleistung gegenüber dem Redispatch? Vielleicht gibt es auch Nachteile?
Also im Prinzip muss man das dann quasi nochmal ein bisschen weiter aufdröseln. Diese systemdienliche Anschlussleistung, die soll laut BET-Vorschlag ganz generell gelten. Also für alle Anlagen, egal wo sie installiert werden. Das Alternativkonzept zum Redispatch-Vorbehalt kommt dann ins Spiel, wenn Netzabschnitte kapazitätslimitiert sind. Das heißt im Prinzip eigentlich Netzengpassgebiete. Also da, wo die Netzbetreiber sagen, kann man auch nachvollziehen, es ist auch unsinnig, dort, wo wir ohnehin schon so viel Strom abregeln, jetzt noch weitere erneuerbaren Anlagen konsequenzlos mit reinzubauen. Und ich glaube, genau darum geht es. Das Konzept des Redispatch-Vorbehalts sagt, wenn ihr in so ein Netz reinbauen wollt, dann geht das eigentlich grundsätzlich eher nicht mehr. Es geht nur dann, wenn ihr euch damit einverstanden erklärt, dass ihr auf die Entschädigungszahlung, wenn wir euren Strom abregeln, verzichtet. So, das ist so eine recht einseitige Regelung aus Sicht von Netzbetreibern, gegebenenfalls durchaus nachvollziehbar. Der Vorschlag erfährt deshalb relativ viel Kritik, weil er zum Beispiel diesen Redispatch-Vorbehalt für 10 Jahre festschreiben will. Das ist also schon, sage ich mal, am oberen Ende des Zeitraums für den Netzausbau und das gibt halt den Netzbetreibern erstmal relativ freie Hand oder nimmt ihnen vor allem auch den Druck, Netz auszubauen. Und genau das will der Vorschlag von BET ändern. Allerdings in Schritten, weil BET sagt, dort wo Netzkapazitäten limitiert sind, habt ihr die Möglichkeit, euch erstmal zu einigen. Die gehen von den 10 Jahren weg und gehen erstmal runter auf einen kürzeren Zeitraum. Wenn man die Planungsphase inkludiert, ist man so in einem Zeitfenster von 6 bis 7 Jahren. Die sagen also, wenn ihr in dem ersten Zeitraum generell auf Netzanschluss verzichtet, dann kriegt ihr danach, sobald Netzausbau erfolgt ist, kriegt ihr wiederum die volle Entschädigungszahlung. Ich glaube, das ist eher ein Anwendungsfall, der nicht so häufig vorkommen wird, sondern häufiger vorkommen wird, wird eher ein Anwendungsfall, da schlägt BET vor, macht flexible Netzanschlussverträge. Auch da gibt es irgendwie eine Abkürzung aus dem Englischen, FCA, für Flexible Connection Agreements, wird man sicherlich in unseren Debatten und Diskussionen in Zukunft auch öfter hören, die sagen, einigt euch, wie wollt ihr umgehen miteinander und wie wollt ihr den Redispatch aufteilen? Also es ist gar nicht eine direkte Regelung, sondern es ist vor allem eine Aufforderung, sich zu verständigen. So ganz ohne Regelung werden diese FCAs nicht ablaufen können. Da wird es sicherlich schon eine gewisse Standardisierung oder Modelle zum Beispiel durch die Bundesnetzagentur geben müssen, damit, sage ich mal, es jetzt nicht, wir haben ja 860 Verteilnetzbetreiber, damit es nicht 860 unterschiedlichste FCAs geben wird.
Was spannend ist ja, dass du sagst, es soll einen Standardvertrag geben. Es gibt ja schon das Modell der FCAs, vor allem beim Batteriespeicherausbau. Dort ist das ja mittlerweile sehr üblich. Man bekommt ja im Grunde keinen Netzanschlussvertrag mehr ohne FCA. Dort gibt es keine Standardverträge und die Branche schreit geradezu danach, gebt uns diese Standardverträge. Bislang ist da nichts zu hören. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es diesen Standardvertrag dann wirklich geben wird. Aber ich wollte zumindest darauf hinweisen, dass das Modell des FCAs, der mittlerweile durchaus bekannt ist, halt in einer anderen Branche, aber es führt da dazu, dass Batteriespeicher angeschlossen werden können, die vielleicht sonst nicht angeschlossen werden würden.
Und das ist, glaube ich, genau dann nochmal ein spannender Punkt. Also du sagst, Anlagen, die nicht angeschlossen werden, das führt im Prinzip so ein bisschen zu dem dritten Punkt, den BET vorschlägt. Das ist nämlich sozusagen die Rückfalloption. Nämlich dann, wenn sich Netzbetreiber und Anlagenbetreiber nicht einigen, dann greift Option 3. Und die besagt, na gut, dann wird die Anlage eben angeschlossen, aber der Anlagenbetreiber kriegt nur 50% Entschädigung beim Redispatch, also dann, wenn seine Anlagen abgeregelt werden. Die anderen 50%, und da wird es jetzt spannend, muss der Netzbetreiber tragen. Und zwar wirklich selbst, er kann sie nicht auf die Netzentgelte umlegen. Es führt also zu einem wirtschaftlichen Nachteil für den Netzbetreiber und erhöht damit den Druck, dass es gar nicht erst zu dieser dritten Option kommt, sondern dass eben wahrscheinlich vorher ein FCA geschlossen wird, weil der Verzicht des Anlagenbetreibers in den ersten Jahren seines Projekts dann überhaupt angeschlossen zu werden und zu sagen, okay, wir verschieben das Ganze erstmal, ist, glaube ich, nicht die wahrscheinliche Lösung. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz andere Note als im Redispatch-Vorbehalt, wo eben 100% Verzicht der Entschädigungszahlung beim Anlagenbetreiber liegt, sondern hier gibt es eine 50-50-Aufteilung. Und BET hat in dieser Woche abends noch einen Workshop veranstaltet, wo sie das Konzept vorgestellt hat vor Branchenvertretern. Und da muss ich sagen, das kam eigentlich durch die Bank sehr gut weg, hat eine gute Kritik gekriegt. Klar, Einzelheiten sind noch offen. Also in welcher Höhe liegt eigentlich diese systemdienliche Anschlussleistung? Das wird sicherlich Diskussionen geben. Genauso ist eben die Frage, wie werden FCAs eigentlich geregelt? Welche Formen der Standardisierung gibt es? Wie viele unterschiedliche Standardisierungen gibt es? Also das sind zwar sicherlich noch offene Fragen, aber erstmal haben viele positiv darauf reagiert, dass dieser Vorschlag die Last auf Anlagenbetreiber und Netzbetreiber gleichermaßen verteilt.
Ich habe mal eine provokante Frage an euch. Es geht ja darum, Netzausbau und erneuerbaren Zubau zu synchronisieren. Netzausbau, Stichwort. Wie seht ihr das denn? Reden wir zu wenig über den generellen Netzausbau? Also muss der Netzausbau einfach schneller werden? Gibt es dafür Ideen, vielleicht im Vorschlag von BET, aber auch im Netzpaket. Habt ihr da irgendwas gelesen? Weil das ist ja, also ich finde das wirklich faszinierend, dass wir, also die leichteste Lösung wäre, den Netzausbau zu beschleunigen. Das ist ja das Grundproblem.
Also du hältst erstmal den Finger genau in die richtige Wunde, weil das ist auch ein Punkt, wo man einfach sagen muss, okay, was ist denn nicht enthalten bisher in den Vorschlägen? Und nochmal, wenn wir einmal ganz kurz wieder an den Anfang zurückgehen, es geht darum, den Erneuerbaren und den Netzausbau besser zu synchronisieren. Und wir haben einfach zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten. So, und wenn man bei dem einen Tempo rausnimmt, müsste man doch erwarten, dass man bei dem anderen wenigstens auch mehr Tempo gibt. Und das ist eben bisher noch nicht Teil. Und ich glaube, das ist vor allem in Richtung des Netzpakets zu kritisieren, dass dort eben noch keine Vorschläge sind. Und die Verteilnetzbetreiber fordern das. Ich habe in der vergangenen Woche einen parlamentarischen Abend von Verteilnetzbetreibern moderiert. Und da war ganz klar die Forderung, das, was in der letzten Legislaturperiode auf Ebene der Übertragungsnetze passiert ist, nämlich eine spürbare und deutliche Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren, das wünschen wir uns auch in den Verteilnetzen. Also auf der Übertragungsnetzebene wurden Umwelt- und Raumordnungsverfahren gestrafft und beschleunigt, die Bundesfachplanung wurde vereinfacht, Beteiligungsprozesse wurden digitalisiert. Das sind eben viele Maßnahmen, die zu einer deutlichen Beschleunigung führen. Die Übertragungsnetzbetreiber haben sich damit ja auch sehr zufrieden gezeigt, haben auch immer wieder dann damals die Leistung des Bundeswirtschaftsministeriums unter Robert Habeck gelobt. Und im Netzpaket ist da jetzt erstmal relativ wenig drin. Ich würde nicht sagen nichts, aber es ist doch zumindest ein Punkt enthalten, nämlich digitale Netzanschlussverfahren, auch ein Portal, das mehr Transparenz schaffen soll. Aber das ist tatsächlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein und die Netzbetreiber fordern das ein. Im Übrigen stand es ja eben so auch im Koalitionsvertrag und da haben wir bisher noch nichts zugelesen.
Ich würde gerne einmal dagegen reden tatsächlich, dass da nichts passiert. Aber vorher müssen wir vielleicht noch eine kleine Marktinformation einflechten und dafür geben wir an dieser Stelle kurz ab.
Der Industriestandort Deutschland steht unter Druck. Hohe Energiekosten belasten die Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig erfordert die Transformation enorme Investitionen in neue Technologien. Umso wichtiger wird eine vorausschauende und flexible Gestaltung der Energieversorgung. Wie lassen sich Energiekosten senken? Welche Optionen gibt es für eine wettbewerbsfähige und zugleich grüne Energieversorgung? Und welche Impulse kommen aus Politik und Regulierung? Diesen Fragen widmet sich das Energate Forum Industry Meets Energy am 20. Mai in Essen mit hochkarätigen Podiumsdiskussionen und Praxisbeispielen aus Industrie- und Energiewirtschaft. Mit dem Early-Bird-Rabatt zahlen Sie für Ihr Ticket nur 479 statt 599 Euro. Anmeldung unter energate-events.de/p/energate-forum. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Wir sind wieder da, mitten in der Diskussion. Wie kriegen wir Netzausbau und erneuerbaren Ausbau besser synchronisiert? Viele Vorschläge liegen auf dem Tisch. Und zuletzt haben wir nochmal darüber gesprochen, adressiert das Netzpaket die Beschleunigung des Netzausbaus eigentlich ausreichend? Denn schließlich steht ja Netz schon im Namen drin. Und der Eindruck ist erstmal, da steht ja gar nicht so viel zur Beschleunigung des Netzausbaus drin, sondern vor allem mehr wird die Seite der erneuerbaren Energien adressiert. Und ich würde da gerne aber einwenden an der Stelle, dass wir an der Stelle ja wirklich schon viel erreicht haben in der Vergangenheit. Ja, das Thema Netzausbau, das beschäftigt uns in der Energiebranche ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich verstehe dieses Netzpaket auch so als ein Eingeständnis, dass wir da gewisse Dinge nicht so sehr beschleunigen konnten bisher, wie wir das gerne gehabt hätten. Und deswegen halte ich es grundsätzlich erstmal für nachvollziehbar, dass jetzt ein Stück weit auch beim erneuerbaren Ausbau versucht wird, das so neu zu sortieren, dass wir die Realitäten im Netz besser anerkennen. Die Gefahr ist, und das habt ihr, glaube ich, auch klar gesagt, ist, dass wir da übersteuern, ja, dass die Netzbetreiber mit ihrem Monopol da Freiheiten bekommen, die den Ausbau der Erneuerbaren stärker zu reglementieren, als es vielleicht nötig ist. Und da habe ich so ein bisschen ein Störgefühl, weil da sehe ich nicht so richtig, dass dieser Prozess transparent genug gestaltet ist bisher.
Ich glaube, da kann man noch mal ganz kurz dann drauf eingehen, was BET dazu gesagt hat, nämlich da hieß es, es geht eigentlich darum, dass beide Seiten Kröten schlucken müssen. Und ich glaube, ne, das ist genau diese Idee der Ausgewogenheit, die bisher in den Vorschlägen, die aus dem Bundeswirtschaftsministerium gekommen sind, von der Branche eher nicht so gesehen werden. Da muss man auch sagen, es gibt natürlich kein einheitliches Bild. Es gibt natürlich auch, klar, die Netzbetreibersicht sagt, das ist nachvollziehbar, das, was aus dem Ministerium kommt. Aber es ist doch eine relativ breite Seite von Unternehmen unterschiedlichster Art, die sagen, wir sehen das nicht als ausgewogen. Und das war eigentlich auch so das Feedback bei diesem BET-Workshop, dass es eben sehr gelobt worden ist, dass da mehr Ausgewogenheit erreicht wird. Und klar, also, die haben es gerade gesagt, es muss halt dringend eben auch was bei der Beschleunigung des Netzausbaus passieren, damit sich beide Seiten hier schneller anpassen können, weil wir erreichen die Energiewendeziele eben nicht, wenn wir jetzt den erneuerbaren Ausbau beschleunigen. Und das hatte ja das Energiewendemonitoring nochmal deutlich gesagt. Beschleunigung ist dann vielleicht auch ein Thema an anderer Stelle, weil ich da nochmal ein kurzer Abbinder. BET hat auch ausgerechnet, was ihr Modell dann finanziell bewirken würde. Also sie haben eine Einsparung von bis zu 120 Milliarden Euro gegenüber dem bisherigen Regime ausgerechnet. Unter anderem auch, ein Punkt, den wir jetzt gar nicht so intensiv besprochen haben, weil es eben zusätzliche Anreize für alternative Stromvermarktung gibt, unter anderem durch Batteriespeicher. Und das hätte dann auch eben eine Auswirkung auf die kommende Kraftwerksstrategie und den Kapazitätsmarkt, weil dort die Volumina, die darüber in den Markt reinkommen sollen, reduziert werden. Und das führt eben dann zu den genannten Milliarden Einsparungen. Ein Teil davon geht eben nur auf Kapazitätsmarkt und Kraftwerksstrategie zurück, aber eben auch. Und Ron, das ist, glaube ich, auch ein Thema, mit dem du dich dieser Tage nochmal beschäftigt hast, weil die Unruhe wächst und die Ungeduld wächst, dass da endlich was passiert.
Ja, genau. Also du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, also nach jahrelangem Ringen haben wir ja im Januar eine Einigung, eine Grundsatzeinigung mit der Europäischen Kommission zur Kraftwerksstrategie erhalten. Jetzt warten wir alle sehnsüchtig auf die Details, auf die Ausgestaltung. Da wurde ja auch gemunkelt, dass das noch im ersten Quartal kommen sollte, weil die Ausschreibungen sollen dann noch in diesem Jahr starten, damit möglichst schnell die überwiegenden Gaskraftwerke dann auch wirklich kommen. Da ist es bis jetzt so ein bisschen still drum geworden. Es gibt aber noch ein anderes Thema, was damit eng zusammenhängt, und das ist der Kapazitätsmarkt. Und ich habe mich diese Woche einfach damit nochmal beschäftigt, wo stehen wir da eigentlich, und habe so ein bisschen rumgefragt. Und das Fazit ist, also wir wissen ja, dass das Bundeswirtschaftsministerium einen zentralen Kapazitätsmarkt präferiert. Es gab ja dieses Habeck'sche Modell des kombinierten Kapazitätsmarkts. Das hatte ja im Jahr 2024 für relativ viel Aufsehen gesorgt. Das galt dann als zu kompliziert, unerprobt. Es gibt dafür keine Beispiele in Europa. Und vor allem die Union hat dann gesagt, wir wollen einen zentralen Kapazitätsmarkt nach belgischem Vorbild. Das ist so ungefähr der Stand, den wir haben. Und mehr haben wir eigentlich auch nicht. Also wie es dann am Ende konkret ausgestaltet werden soll, das ist gerade so ein bisschen offen. Und ich glaube, das ist so eine große Lücke, über die wir viel mehr sprechen sollten, gerade weil die Kraftwerksstrategie gezeigt hat, wie lange so eine Auseinandersetzung mit der Europäischen Kommission dauern kann.
Diese Diskussion, die kann durchaus auch noch länger gehen, weil ich glaube, was nicht allen bewusst ist, so eine Einigung oder Verständigung auf Eckpunkte zu einer Kraftwerksstrategie, die hatten wir auch unter der Ampelregierung schon. Und dann dauert das eben dann doch nochmal so lange, um eine Verständigung dann tatsächlich über einen konkreten Gesetzentwurf zu erzielen, dass die Ampel das nicht mehr geschafft hat vor dem Koalitionsbruch. Wir sehen auch jetzt, wie das dauert. Ne? Du hast gesagt, erstes Quartal, das ist jetzt bald zu Ende in 2 Wochen. Mittlerweile heißt es eher Ostern. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es auch einen Workshop des Bundeswirtschaftsministeriums gab, nochmal zur Kraftwerksstrategie, und dass es da aber wenig neue Erkenntnisse gab. Teilnehmer waren eher enttäuscht. Und ja, das zieht sich hin. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reicher hatte Anfang des Jahres gesagt, ihr Ziel sei es, noch 2 bis 3 Ausschreibungen dieses Jahr hinzukriegen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Die Bundesnetzagentur hat damals schon gesagt, das ist eigentlich kaum zu schaffen, maximal 1 bis 2. Jetzt läuft es mittlerweile durch die erneute Zeitschleife irgendwie nur noch auf 1 Ausschreibung wahrscheinlich dieses Jahr hin. Und dann sind wir schon wieder in der Phase, dass wir eigentlich dann auch schon in die Vorbereitung des Kapazitätsmechanismus gehen sollten. Und je länger sich die Diskussion und Debatte um die Kraftwerksstrategie, die ja ein vorgezogener Teil dieses Kapazitätsmarktes sein soll, je länger sich diese Debatte hinzieht, desto später wird es dann auch beim Kapazitätsmechanismus. Und es geht halt um die Versorgungssicherheit, das muss man nochmal sagen. Ja, es geht um den Ersatz von Kohlekraftwerken, die eigentlich aus dem Markt gehen sollen. Dass das zum Beispiel 2030 in Nordrhein-Westfalen noch funktioniert, ist völlig utopisch. Also der Kohleausstieg 2030, wie er eigentlich vereinbart ist zwischen Land, Bund und Betreiber RWE, das wird nicht passieren. Wir ziehen uns immer weiter hin, und diese Ungeduld, die strahlt natürlich auch in diese Kapazitätsmarktdebatte aus, weil, Ron, du hast es ja gerade gesagt, es ist auch immer noch eine Modelldebatte. Also eigentlich ist es festgelegt, muss man sagen. Es geht schon eigentlich aus dem Koalitionsvertrag schon hervor, dass sich Schwarz-Rot eher auf ein zentrales Modell festlegt. Lass uns da vielleicht nochmal ganz kurz reingucken. Also dieser Unterschied zumindest zwischen dezentral und zentral. Also im zentralen Kapazitätsmarkt wird Versorgungssicherheit vom Staat zentral ausgeschrieben, bundesweit. Und da geht man eher davon aus, dass eben große Anlagen wie Gaskraftwerke da eher zum Zuge kommen als vielleicht dezentrale Lösungen. Und dezentralen Kapazitätsmechanismus würden die Energielieferanten eher die Versorgungssicherheit organisieren. Und da geht man auch davon aus, dass eher dezentrale Technologien zum Zuge kommen würden. Das ist sozusagen so ein bisschen der fundamentale Unterschied. Aber so ganz beendet ist diese Modelldebatte noch nicht.
Ja, der Witz ist, diese Modelldebatte, wir tun so, als könnten wir das gut hintereinander abhandeln. Ja, Kraftwerksausschreibungen, die kommen, wenn die dann da sind, dann gucken wir mal, was machen wir denn im Anschluss da an den Kapazitätsmarkt. Ich glaube, diese Herangehensweise funktioniert aus Sicht der Kraftwerksbetreiber überhaupt nicht. Ja, weil der Kapazitätsmarkt schließt sich an diese Kraftwerksbetrieb aus den Ausschreibungen raus ja nahtlos an. Für die Angebotskalkulation ist das relevant. Ja, das heißt, eigentlich müsste der Kraftwerksbetreiber schon wissen, wie sieht der Kapazitätsmarkt aus, um ein Angebot, ein Gebot für eine Kraftwerksausschreibung zu formulieren, die ja womöglich noch in diesem Jahr kommt. Und ich glaube, da haben gerade viele noch große Fragezeichen, die wir aber dringend noch wegkriegen müssten eigentlich.
Du hast jetzt die Kraftwerksbetreiber angesprochen. Das Ziel eines Kapazitätsmarkts ist ja eben auch dezentrale Flexibilitäten zu integrieren. Und das wird sozusagen auch die Kernfrage, glaube ich, sein. Wenn wir jetzt beim zentralen Kapazitätsmarkt bleiben, wie ist es da möglich, dezentrale Flexibilitäten zuverlässig und umfassend zu integrieren? Weil der Kapazitätsmarkt, der muss technologieoffen sein, der muss diskriminierungsfrei sein, der muss Flexibilitäten zulassen. Da können wir nicht nur Gaskraftwerke bauen, das wird das EU-Recht auf gar keinen Fall zulassen. Und das zeigen ja auch andere Kapazitätsmärkte in Belgien, in Großbritannien, in Polen, dass es durchaus möglich ist. Also es gibt diese Beispiele, nur man muss jetzt halt in die Umsetzung, glaube ich, kommen. Und das ist, glaube ich, das Feedback, was ich dann auch vom VKU und BDEW erhalten habe. Wir müssen jetzt wirklich in die konkrete Ausgestaltung gehen. Wir müssen aufhören, in so Theorien zu reden, sondern wir müssen debattieren, wie sieht das wirklich aus? Das fehlt mir gerade noch. Und das war auch so ein bisschen mein Anliegen, dass man das nochmal so in die Debatte rückt. Es muss jetzt halt was passieren. Sonst haben wir wieder Verzögerungen ohne Ende.
Das Ganze, da sieht man natürlich auch, das sind jetzt auch heute in dem Podcast ja sehr komplexe Themen. Und
absolut.
Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass auch eine EEG-Reform gleichzeitig ja noch läuft. Ja, hatten wir natürlich hier im Podcast schon erwähnt und auch schon mal über die Eckpunkte gesprochen. Aber auch da muss dieses Jahr was passieren. Kapazitätsmarkt, Kraftwerksstrategie, die Synchronisation von erneuerbaren Netzen. Daneben läuft das Gebäudemodernisierungsgesetz. Also da ist jede Menge los. Muss ich auch sagen, da will man eigentlich auch nicht im Bundeswirtschaftsministerium sitzen, weil das ist jetzt tatsächlich, die Regierung ist jetzt so 10 Monate knapp im Amt. Erst ist nicht so viel passiert, weil wir auf das Energiewende-Monitoring gewartet haben. Und jetzt passieren aber unheimlich viele Prozesse, alle gleichzeitig. Und das ist auch eine enorme Komplexität.
Du hast noch vergessen, dass hier Agnes, das läuft in Bonn, nicht in Berlin, aber das ist ja auch nochmal ein Rieseneingriff ins Marktdesign. Ja, und da haben wir ja schon viele Stimmen vernommen, die sagen, Leute, stimmt das doch bitte aufeinander ab? Und ich weiß gar nicht, wie das noch gelingen kann. Ja, das ist tatsächlich etwas, wo ich froh bin, dass ich mich mit diesen Fragen nicht Tag ein, Tag aus beschäftigen muss. Aber wie kriegt man all diese Prozesse, die ja natürlich ineinander greifen, die irgendwo Auswirkungen aufeinander haben, wie kriegt man das aufeinander abgestimmt? Das übersteigt wirklich meine intellektuellen Kapazitäten an der Stelle.
Deswegen ja mein Appell, fangt jetzt damit an. Ne? Also wenn Sachen Zeitkosten und komplex sind, dann muss man darüber auch offen sprechen. Und dann darf es halt nicht so Aktionen geben, dass man von heute auf morgen irgendwas in den Raum wirft und dann nur sehr kurz debattiert. Also jetzt Stichwort Gebäudemodernisierungsgesetz. Da wird ja gerade auch das versucht, im Hauruck-Verfahren durchzusetzen. Und da gibt es ja auch Stimmen, die sagen, oder da gibt es ganz viele Stimmen, die sagen, wie kann das sein, dass ihr bei so einem Thema das einfach von heute auf morgen versucht umzusetzen, ohne mit der Branche wirklich in die Debatte zu gehen. Deswegen, ich glaube, das ist so ein bisschen mein Problem, was ich gerade sehe. Ja, die Themen sind komplex, aber dann lasst uns darüber doch reden und nicht einfach im stillen Kämmerlein uns Sachen ausdenken und dann als Gesetz festlegen.
Und dafür ist es doch super, dass wir unseren Podcast hier haben, weil wir nämlich genau über diese Themen auch reden und natürlich auch die Diskussionen in der Branche dann versuchen darzustellen und zu erläutern, auch mit hoher Komplexität und so zumindest für eine breitere Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Das ist doch ein gelungenes Schlusswort für den heutigen Tag. Mit der Komplexität, die wir jetzt hier heute schon erreicht haben, ist das Maß, glaube ich, voll und die Zeit haben wir auch gut rumgekriegt. Vielen Dank an euch beide für die Gestaltung dieses Freitagmorgens mit euch. War wie immer eine große Freude, ein großer intellektueller Genuss und damit würde ich euch und alle Zuhörenden ins Wochenende verabschieden, wenn man das um die Uhrzeit schon sagen darf. Und damit alles Gute und wir hören uns in der kommenden Woche wieder, hoffentlich.
Ja, vielen Dank, Ruben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.